Kennt ihr das? Kennt ihr diese Zeit noch, wo man sich seiner selbst bewusst wird und quasi in Staunen gerät über sich selber? Also für mich war das so, als wenn ich außer mir gegangen wäre und dann so neben dem Bett gestanden hätte und so auf mich runtergucken und sagt, wer bist denn du? Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fragen im Leben, dass man eine Beziehung zu sich selber bekommt, zu seiner eigenen Person. Nun ist es ja so im Laufe des Lebens, dass wir uns unglaublich verändern. Das fängt ja schon rein äußerlich, wie soll ich sagen, heftig an. Also mit 50 Zentimeter ungefähr bist du und ich mal auf die Welt gekommen und da hatten wir eine wunderschöne Babyhaut. Und was ist daraus geworden? Allein daran merkt man schon, wow, wie wir uns verändern. Wir hatten ein Klassentreffen, ist jetzt schon ein paar Jahre her, und ich hatte echt Probleme, einige wiederzuerkennen. Bei Mann, was hatte ich mit denen schon erlebt? Und manchen, ich habe wirklich gedacht, boah, wer ist denn das? Ich kannte ihn rein äußerlich schon nicht mehr. Und wie sehr verändern wir uns auch innerlich? Was habe ich selber schon mal gedacht, geglaubt, geliebt, gemacht, wo ich denke, boah, das hast du wirklich gemacht? Ich verrate jetzt gar nichts, aber ich will nur mal sagen, heute denke ich, das war ich? Wer bin ich? Und dann kommt noch hinzu, dass andere manchmal noch ein ganz anderes Bild von mir haben als ich selber. Das tut manchmal gut, weil ich mich in Grund und Boden verdammen kann manchmal und andere sagen, komm, ist gut, jetzt hast du es bekannt, jetzt ist gut. Wer bin ich? Soziologen sagen, wer du bist, das sagen dir die anderen. Aber die Frage ist ja, ist das wahr, was die mir sagen? Bin ich das wirklich? Es gibt ein ehrliches Reflektieren von meinem Lieblingstheologen Dietrich Bonhoeffer. Das habe ich nie wieder vergessen, nachdem ich es gehört habe. Er hat genau diese Frage gestellt, wer bin ich? Ein paar Auszüge daraus. Ich muss dazu sagen, er war ja auch Widerstandskämpfer. Da war er schon im Gefängnis in Tegel. Und da hat er sich diese Frage gestellt, wer bin ich? Sie, also die anderen, sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, meiner Gefängniszelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatmen, als würgte mir einer die Kehle. Hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe. Müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt, bereit von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler, von mir selbst ein verächtlicher, wehleidiger Schwächling? Wer bin ich? Einsames Treiben, einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Ich habe mir gedacht, was sind das für ehrliche Fragen? Und was für eine tiefgründige Antwort, die Dietrich Bonhoeffer für sich gefunden hat, dass er wusste, wohin er gehört. Und ich möchte es mal so sagen, wohl dem Menschen, der über sich hinausfragt, wohl dem Menschen, der nicht bei sich selbst hängen bleibt, wohl dem, der auch nicht nur glaubt, dass er das ist, was er leistet oder vorzuweisen hat. Nein, du bist nicht nur das, was andere von dir sagen. Und genauso wenig bist du nur das, was du an dir selbst an Defiziten erkennst oder vielleicht sogar versteckst. Wer bin ich? Der Apostel Paulus gibt eine sehr befreiende und geheimnisvolle Antwort in Galater 2, Vers 19. Ich lebe, sagt er. Jawohl, sehr selbstbewusst. Aber jetzt kommt das Geheimnisvolle. Nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Wer das glaubt, wer an Christus glaubt, in dem lebt wirklich ein ganz großes Geheimnis. Christus und sein Geist. Und das ist ein unglaublich großer, kostbarer Schatz, der da in mir wohnt, obwohl ich doch nur ein zerbrechlicher, vergänglicher Mensch bin mit vielen Macken und Fehlern. Ich wünsche dir, dass du in diesem Geheimnis lebst. Und darum geht es mir auch heute hier in dieser Ansprache. Aber selbst als Hauptamtliche sind wir nicht gefeit, ja, wie soll ich ihn sagen, wirklich in dieser Beziehung zu uns zu bleiben, in dieser ehrlichen Beziehung zu uns und zu Gott und zu anderen. Ich habe Vorbilder. Einer meiner Vorbilder ist ein Pfarrer, jetzt schon in Ruhestand in Oberhausen, den ich immer sehr geschätzt habe. Und zwar aus einem einzigen Grund. Der war für mich immer so ehrlich. Herbert Grossart schreibt mal, ich war Pfarrer in meiner Gemeinde, voll engagiert und hatte Erfolg. Also der hatte wirklich eine ganz volle Kirche. War die kleinste in Oberhausen, aber die war immer voll. 200, 300, 400 Leute und meistens junge Menschen. Nicht nur, aber viele. Er sagt, durch Auswärtstermine kamen besondere Herausforderungen hinzu. Und das tat gut, stärkte mein Selbstwertgefühl. Irgendwann merkte ich, ich, Herbert, trat vieles wegen des zu erwartenden Erfolges. Und der damit verbundenen Anerkennung. Ich fing an, mich von meinem Erfolg her zu definieren. Mit der Zeit war ich Funktionär in Sachen Glauben geworden. Was ich las oder hörte, ging nicht mehr zuerst ins Herz, sondern in den Kopf. Bücher, Predigten, Bibelarbeiten wurden instrumentalisiert. Was kann ich von dem wiederverwenden? Das hat mich erschrocken. Dann nahm ich an einer Gebetsseelsorge in der Christusbruderschaft in Selbitz teil. Und ich ließ mich auf diesen Erneuerungs- und Veränderungsprozess ein und erlebte, wie der Geist Gottes heilende Kräfte anstieß und mein Herz wieder neu aufbrach und die Liebe zu Jesus freisetzte. Finde ich total cool, dieses Zeugnis. Ihr müsstet ihn mal selber erleben. Einfach ein Original. Wenn eine Pinte kommt, also er geht gerne mal ein Glas Bier trinken. Ja, hatte früher gleich gegenüber seiner Kirche war so eine Pinte, hat er dann da sich sein Bier bestellt und daneben eine Bibel hingelegt. Einfach, weil er provozieren wollte. Und er kam auch immer wieder ins Gespräch mit Menschen. Und was die Menschen letztlich an ihn berührten, war diese Ehrlichkeit. Wer bin ich? Ich könnte auch fragen, auf wen höre ich? Also woraus nimmst du eigentlich dein Selbstbewusstsein? Aus dir heraus, aus deiner Leistung, aus dem, was du schon geschafft hast? Oder nimmst du deine Meinung über dich aus dem, was andere über dich sagen? Ich war ja mal sowas von abhängig, von der Meinung von anderen. Hauptsache, es hat den anderen gefallen. Und ich selber habe mich sowas von verbogen, wo ich denke, oh Mann, was war da los mit mir? Oder bist du jemand, der auf den Unsichtbaren hört, der uns sein heiliges Wort gegeben hat und der heute daraus ganz lebendig redet? Ich glaube tatsächlich, ich bin der, auf den ich höre. Also ich, Wilfried, höre auf den Namen Wilfried. Wenn irgendwer Wilfried sagt oder auch Willi, dann drehe ich mich um, dann reagiere ich und je nachdem, was für ein Verhältnis ich jetzt zu dem habe, macht das was mit mir, was der andere mir jetzt dann sagt. Entweder freue ich mich oder ärgere mich, entweder winke ich ab, werde vielleicht sogar aktiv. Ja, andere haben Einfluss auf mich. Ich gehöre dem, auf den ich höre. Und manchmal sage ich mir auch, Mann, warst du dumm, dass du auf den gehört hast und das gemacht hast. Aber auf wen höre ich denn jetzt? Wem gehöre ich? Mir selber? Anderen? Gott? Ich möchte euch jetzt einladen, mal auf 4 Menschen zu hören und zu lernen, die für sich im Laufe der Zeit eine klare Antwort gefunden haben, wer sie sind. Der erste ist Johannes, ein Jünger Jesu. Der zweite Petrus, Der dritte ist eine Prostituierte, wir kennen auch nicht mehr ihren Namen. Und die vierte Person ist Esther, eine Königin. Der erste, Johannes. Wenn man sein Evangelium liest in der Bibel, dann hat man so den Eindruck, boah, Johannes, das war so ein ganz Lieber. Johannes gehörte zum engsten Freundeskreis von Jesus. Es heißt dort, er war ein Lieblingsjünger Jesu, hatte einen besonderen Draht zu Jesus, als es um diese knifflige Frage ging, dass Jesus sagte, einer von euch wird 12, wird mich verraten, wurde er, Johannes, angestupst und wurde gebeten, frag ihn mal. Und dann fragte ihn, wer ist es? Johannes war einer von denen, die dabei waren. Es waren nur 3 Jünger, als Jesus in einer Weise verklärt wurde, dass ihn Hören und Sehen verging. Wie die Sonne leuchtete Jesus da. Johannes war der Mutigste, möchte ich mal fast behaupten, von den Jüngern, denn er war der Einzige, der unter dem Kreuz dabei war, als Jesus so furchtbar starb. Und ihr kennt diese Frage, oder vielmehr diesen Hinweis, diese Bitte Jesu, dass Jesus sagte zu seiner Mutter, dein Sohn. Und zu Johannes sagte, deine Mutter. Also es gab noch keine Rente, aber mit anderen Worten, du bitte kümmerst dich jetzt um sie. Johannes nennt sich in seinem Evangelium nie mit Namen, aber er nennt sich 3-mal. Und ihr wisst vielleicht, wie er sich nennt. Nämlich der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und das Spannende daran finde ich, so lieb war der gar nicht. Wenn man mal die anderen Evangelien liest, dann merkt man zum Beispiel, Markus 3,17 heißt es, dass er und sein Bruder einen Spitznamen hatten, und zwar Donnersöhne. Mit anderen Worten, Johannes konnte vielleicht seine Gefühle nicht immer beherrschen. Und ganz ehrlich, das ist mir irgendwo bekannt, sogar sympathisch. Mir geht es manchmal ähnlich. Die 12 waren vielleicht schon 1-2 Jahre mit Jesus unterwegs, waren gerade auf dem Weg nach Jerusalem, passend zur Passionszeit. Sie wussten, da kommt was. Und man musste durch Samarien reisen und sie wollten ihn nicht aufnehmen. Und dann waren sie so erbost, Jakobus und Johannes, dass sie dem Herrn Jesus einen Vorschlag machten. Herr, sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen und sie verbrennen? Hallo, geht's noch? Ihr wollt Männer, Frauen, Kinder einfach so umbringen? Bei uns nennt man das Kriegsverbrecher. Jesus weist sie scharf zurecht. Oder als Jesus dann mit seinen Jüngern war alleine und ihnen mitteilte, dass er selber bald diesen brutalen Tod sterben wird. Stellt euch vor, einfühlsam Johannes war und Jakobus kam sie zu Jesus und sagt, Herr, lass uns in deinem Reich ein zu deiner Rechten sitzen und ein zu deiner Linken. Wie mitfühlend, wie egoistisch. Als Jesus sie dann fragte, könnt ihr auch diesen bitteren Kelch trinken, den ich trinke? Da zuckten sie noch nicht mal mit der Wimper und sagten, ja, das können wir. Was mir gefällt an der Bibel ist, dass sie uns nicht verschweigt, dass Johannes nicht nur liebliche Seiten hatte. Und trotzdem, das Interessante finde ich jetzt, Johannes nennt sich nicht den Rachsüchtigen oder den, der sich selber mal überschätzt. Nein, Johannes nennt sich 3-mal, ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Und ich kann nur sagen, wow, ich glaube, Johannes hatte es wirklich tief verstanden. Mein Tun bestimmt nicht mein Sein. Mein Tun bestimmt nicht, wer ich bin. Vielleicht war es so, dass als Johannes mit Maria unter dem Kreuz gestanden ist, es bei Johannes Klick gemacht hat. Alle meine Sünden sind durch sein Blut jetzt, werden ausgelöscht. Also nochmal, egal was ich tue, Johannes wusste, ich bin der geliebte Sohn, obwohl ich dunkle Seiten habe. Gottes Gefühle für Johannes und für dich und für mich hängen also nicht, ich kann nur sagen, Gott sei Dank nicht, von meiner Leistung ab. Das hat Johannes richtig gut verstanden. Wer bin ich? Was ich so toll finde, wenn man Jesus beschreibt, wer war denn Jesus? Dann wird gesagt, er war ein Freund der Zöllner und der Sünder. Gerade für die Sünder ist gekommen. Und das Starke ist ja in der Bibel zu lesen, wow, die haben ihn zu ihren Partys eingeladen, die Sünder. Und Jesus ist dahin gegangen und hat mit ihnen gefeiert. cool, so ist der Herr, so ist Gott. Nein, Jesus hat keine Angst vor unseren anderen Seiten, die manchmal sehr stachlig sind. Und auch wenn wir hier und da versagen, Jesus bietet uns wirklich Vergebung an. Und der es glaubt, der ist sein Jünger. Und jetzt komme ich zu dem anderen, der ich vorhin da im Spiel war, Petrus. Der hat das auch erlebt. Als Jesus ihn, den Fischer, rief, lässt Petrus alles stehen und liegen und folgt Jesus. Und schon bald gibt Jesus dem Petrus das Gefühl, Petrus, du bist wer? Petrus, du bist der Fels und auf dir werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden dich nicht überwältigen. Und so wurde der ohnehin schon selbstsichere Petrus noch selbstsicherer. Und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen, entgegnete er Jesus, als dieser verkündigte, dass ihr alle mich verlassen werdet. Und ihr wisst, Petrus ist grandios gescheitert an einer Magd, an einer Dienerin, die einfach nur sagte, sag mal, du warst doch auch mit diesem Jesus. Und Petrus fiel nichts anderes ein als, wie, was? Ich weiß überhaupt nicht, von was du redest. Und dann krähte dieser Hahn. Für Petrus brach nach dieser feigen Verleumdung seine Identität zusammen. Aber so richtig, krachend. Er hängte sein Jüngersein an den Nagel und stieg wieder in seinen alten Beruf ein. Die Bibel sagt, er ging einfach wieder fischen. Und was ich jetzt finde, oder was Petrus jetzt erlebte, das ist das Wunder des Glaubens. In seiner dunkelsten, tiefsten Stunde, da begegnet ihm Jesus, da beim Fischen, als er eigentlich alles an den Nagel gehängt hat, da holt ihn Jesus ab und da begegnet Jesus ihm. Und dann, in dieser Begegnung, und das finde ich so interessant, da ist Jesus sowas von anders als wir Menschen. Wir hätten wahrscheinlich gefragt, sag mal, warum hast du das mit mir gemacht? Und was macht Jesus mit ihm? Petrus, ich habe nur eine einzige Frage. Liebst du mich? Was für eine Frage. Die Säulen der Identität von Petrus waren doch zusammengekracht. Die gab es nicht mehr. Petrus der Fels, Petrus der Menschenfischer. Sein Wunschtraum war geplatzt. Der hatte sich bis auf die Knochen blamiert. Und jetzt kommt Jesus und fragt ihn, hast du mich lieb? Und das fragt er auch noch dreimal. Und Petrus, der stammelt eigentlich nur und sagt, Herr, du weißt alles. Und du weißt sogar, dass ich dich liebe. Und dann diese Reaktion von Jesus, unglaublich. Weide meine Schafe. Mit anderen Worten, okay, Petrus, hier ist dein Verantwortungsbereich zurück. Kennt ihr einen Chef, der so mit seinem Angestellten umgeht? Jesus hätte eigentlich sagen können, na gut, Petrus, du kannst dich ja wieder hocharbeiten. Wie wär's? Hast du Lust? Aber Jesus stellt ihm nur diese eine Frage, liebst du mich? Und dann setzt er ihn in Amt und Würden wieder ein. Boah. Er schenkt ihm sein Mandat zurück, ganz neu. Und was ich an dieser Begegnung zwischen Jesus und Petrus so stark finde, ist, Jesus sieht nur den tiefen Wunsch von Petrus, diesen tiefen, demütigen Wunsch, ihn zu lieben. Und dieser Wunsch ist für Jesus schon bare Münze. Okay, du willst, dann liebst du schon. Wenn ihr wollt, dann wünsche ich euch auch, dass ihr auf diese Frage hört von Jesus, liebst du mich? Ich sagte ja gerade, du gehörst dem, auf den du hörst. Auf wen hörst du? Ich möchte euch etwas schenken. Dieses Kärtchen auf dem Stuhl, ihr müsst das nicht mitnehmen. Aber wenn ihr wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr das mitnehmt. Ich lese mir mal so zwei Sachen kurz daraus vor. Die Frage ist ja, auf wen hörst du? Es gibt jemand, der stellt dich dauernd in Frage. Der stellt alles auf den Kopf. Da steht drüber Satans Lüge. Der sagt zum Beispiel zu dir, du bist ein Sünder, weil du manchmal sündigst. Und es gibt jemand, der sagt genau das Gegenteil, obwohl ich sündige. Gottes Wahrheit, du bist ein Heiliger, von Gott für gerecht erklärt, der manchmal sündigt. Darf ich dich fragen, was glaubst du denn, wer du bist? Bist du ein Sünder oder bist du ein Heiliger? Was glaubst du? Was hat deine Identität geprägt? Das zweite steht hier, mehr lese ich da nicht. Deine Identität wird bestimmt von dem, was du getan hast. Wenn ich das glaube, dann ist das eine Lüge. Weil dann bin ich immer unter Druck, da muss ich immer leisten. Gott hat mir was anderes zuzuflüstern. Deine Identität wird bestimmt von dem, was Gott für dich getan hat. Nochmal die Frage, auf wen hörst du? Das Kennzeichen des Teufels ist, der wird dich immer in Frage stellen. Immer. Immer. Und das Kennzeichen Gottes ist, der schenkt dir echte Identität. Dass du sagst, hey, das habe ich doch gar nicht verdient. Das bin ich doch gar nicht. Dann redet Gott mit dir. Also, entscheidend ist nicht, wer du in deinen Augen bist oder in den Augen anderen. Entscheidend ist, wer du in Gottes Augen bist. Wisst ihr, ich liebe diese Geschichte in Lukas 7, wie Jesus mit dieser für uns namenlosen Frau, dieser Prostituierten umgeht. Ich liebe es, was Jesus in ihr sieht und was sie ihr zuspricht, was für eine Würde, wie Jesus sie achtet und mit ihr umgeht. In der Stadt war bekannt, das ist eine Nutte. Das wussten alle. Und was die jetzt da in aller Öffentlichkeit macht, das war damals so üblich, dass die Fenster auf waren, wenn man Besuch hatte und man guckte da so rein und da brannte Licht und dann kriegten das alle mit. Die kniete vor Jesus nieder, die weinte. Die Tränen von Jesus fielen auf Jesu Füße, das war ihr peinlich, also nahm sie ihre Haare und trocknete die Füße Jesu und dann küsste sie diese Füße Jesu immer wieder und nochmal und wieder. Was für eine Sprache. Die hat nichts gesagt, aber die hat dauernd geredet. Mit anderen Worten, in meinem Leben, Jesus, ist so viel Müll und du liebst mich und ich will dich jetzt auch lieben. Und ich finde es auch stark, wie Jesus sich verhalten hat in dieser Geschichte. Jesus lässt sich das gefallen. Jesus ist bereit, in Verruf zu geraten. Hey, weiß der nicht, wer das ist? Das ist Jesus sowas von Schnuppe. Jesus nimmt diese Frau sogar in Schutz vor seinem Gastgeber. Und sagt, du, hör mal, Simon, ihre vielen, vielen Sünden sind vergeben. Und deswegen liebt sie so sehr. Jesus hatte wirklich nur diese eine Frage, liebst du mich? Über den Rest will er gar nichts wissen. Ich wünsche dir das, dass du das wirklich mit deinem Herzen glaubst. Gott mag dich so viel mehr, als du es fassen kannst. Ich habe es selber erlebt und das ist meine Geschichte. Ich verschone euch damit, ich habe sie oft genug erzählt, aber ich konnte es nicht glauben, dass Gott mich Heuchler wirklich liebt. Aber da hat er mich richtig gepackt. Und ich merke, boah, das ist echt. Und da kam dann ein unverdienter Friede in mein Herz zurück, wo ich sage, danke Herr. Wer bin ich? Hoffentlich der Mensch, der sich von Gott abgrundtief lieben lässt. Abgrundtief. Ein letztes Beispiel. Im Alten Testament wird uns die Geschichte vom Waisenkind Esther erzählt. Diese schöne Esther wird tatsächlich König am mächtigen persischen Hof. Also eine Geschichte wie Tausend und eine Nacht, nur Wirklichkeit. Durch ihren Cousin Mordechai, der ihr Vormund war, erfährt jetzt die Esther von einem Genozid, der gegen ihr jüdisches Volk heimlich geplant wird. Mordechai fordert Esther heraus und sagt, Esther, vielleicht bist du aus diesem einzigen Grund, um jetzt dein Volk zu retten, Königin geworden. Esther weiß, dass wenn sie jetzt ungerufen vor dem König, ihrem Mann, erscheinen würde, dann wäre sie nach dem Gesetz der Meder und Perser dem Tod geweiht. Und Esther wagt's. Sie macht sich richtig schön und geht ungerufen zum König und erlangt seine Gunst. Pointe? Esther weiß, wer sie ist. Eine schöne, eine mutige Königin. Aber, und das ist das Geheimnis dieser schönen Frau, sie ist nicht selbstverliebt. Vielleicht gibt es das ganz selten. Sie ist nicht selbstverliebt. Esther wagt es, für Gott und für ihr Volk alles in die Waagschale zu werfen. Und genau so gewinnt sie eben. Nicht nur die Gunst des Königs, sondern ihr ganzer Volk. Ihr ganzes Volk, denn der König vereitelt diesen Komplott. Bis auf den heutigen Tag feiern die Juden diesen Schicksalstag. In einer Woche ist es wieder soweit. 20.03. bis 21.03. Da feiern sie wieder das berühmte Purimsfest. Also, ich fasse zusammen. Wer weiß, wer er ist, der tritt voller Zuversicht vor den Thron Gottes. Aufrecht. Wer glaubt, dass Gott ihn bedingungslos liebt, der pflegt mutigen Umgang mit Gott, obwohl er nur Staub ist. Das ist der Triumph und der Trumpf, der Johannes und Petrus, diese unbekannte Prostituierte und Esther miteinander verbindet. Gott, der Herr, hat ihnen eine unvergängliche Würde und Identität geschenkt. Und dieses gesunde Selbstwertgefühl setzen sie dann, wie zum Beispiel Königin Esther, für andere ein. Oder trotz bitterer Niederlagen, wie beim Petrus, wie bei der Prostituierten, sie können wieder aufrecht durchs Leben gehen. Ich wünsche dir, dass du wie Johannes das von ganzem Herzen glaubst. Ich bin der, den Jesus liebt. Amen.